So, unser letztes Profi-Thema vor den Feiertagen kratzt ganz gewaltig am Selbstverständnis unserer Sendung. Denn schließlich wurden die Profis auf den Schultern von Experten aufgebaut. Wenn nun also ein Schweizer Wissenschaftler das Expertentum kritisiert und seine Rolle für die öffentliche Meinungsbildung in Frage stellt, dann muss er das schon gut begründen können. Kaspar Hirschi kann das. Er ist Professor für Allgemeine Geschichte an der Universität St. Gallen. Guten Morgen nach St. Gallen.
Guten Morgen.
Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, Skandalexperten, Expertenskandale zur Geschichte eines Gegenwartsproblems, und werfen der Politik darin vor, Experten zu instrumentalisieren und den Experten, dass sie das mit sich machen lassen. Haben Sie da mal ein Beispiel für uns?
Ja, klar. Also ich habe ein Beispiel, das vielleicht sehr krass klingt, aber tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Das ist ein Beispiel, das 2009 durch die Medien ging, international. In Italien, da wurden 7 Erdbebenexperten einer staatlichen Kommission angeklagt, weil sie angeblich falsche Voraussagen gemacht hätten zum Eintreten eines damals verheerenden Erdbebens in den Abruzzen. Was sich aber zeigen lässt, war, dass der eigentliche Skandal woanders lag, nämlich dass sich diese Erdbebenexperten, führende Wissenschaftler Italiens, von der Regierung Berlusconi instrumentalisieren ließen, um der Bevölkerung beruhigende Signale zu geben, als es mehrere Mikrobeben gab. Das heißt, die wurden gar nicht als Berater, als wissenschaftliche Berater für die Regierung genutzt, sondern eigentlich als Propagandisten. Und das haben die mit sich einfach machen lassen. Und dem gilt eigentlich meine Kritik. Also in erster Linie den Politikern, die Experten instrumentalisieren, weil sie wissen, dass sie selber zu wenig Glaubwürdigkeit haben. Und zweitens den Experten, die nicht auf ihre Unabhängigkeit pochen, sondern dieses Spiel mitspielen.
Das wäre ja dann aber auch ein Korruptionsfall in der Wissenschaft, denn so völlig umsonst werden diese Experten das ja wahrscheinlich auch nicht gemacht haben, oder?
Nee, darum ging es gerade nicht. Das ist eben das Interessante, dass Experten, wenn sie für die Politik tätig sind, in staatlichen Expertenkommissionen, dass sie dafür tatsächlich aus Spesenentschädigung nichts kriegen. Das ist bis heute ein Prinzip der Unabhängigkeit von Experten. Das Problem der Korruption ist eher ein ethisches, moralisches, nicht ein finanzielles, dass man sich eben einspannen lässt für politische Aufträge, die gar nicht wirklich zu den Kompetenzen von Experten gehören.
Gehen Sie denn davon aus, dass diese sogenannten Erdbeben-Experten bewusst die Unwahrheit über ihre Prognosen verbreitet haben, oder war es umgekehrt, dass die Regierung sich welche gesucht hat, von denen sie wusste, die werden sagen, es wird in Zukunft keine schweren Erdbeben geben?
Es war tatsächlich so, dass die Regierung sogar versucht hat, den Experten Worte in den Mund zu legen, die wissenschaftlich falsch waren. Also das lässt sich sehr gut belegen. Und die Experten haben dann das faule Spiel bis zu einem Grad mitgespielt. Das heißt, sie haben diese falschen Aussagen nicht wiederholt, aber sie haben auch nicht widersprochen, als dann hohe Beamte diese Falschaussagen in den Medien gemacht haben, eben die dazu dienen sollte, dass die Bevölkerung keine Angst hat vor einem schweren Beben, das dann aber tatsächlich gekommen ist. Das wusste niemand, das war wirklich ein unglücklicher Zufall. Aber eben als es dann da war, standen die Experten eigentlich schlecht da, weil niemand die Aussagen der Politiker und hohen Beamten korrigiert hat.
Was vermuten Sie denn für eine Motivation hinter diesen Expertenmeinungen in Anführungsstrichen? Warum machen die das, wenn sie es ja eigentlich besser wissen müssten?
Ich glaube, da kommen verschiedene Sachen zusammen. Ein Punkt ist, dass es für Wissenschaftler natürlich immer schön ist und auch schmeichelhaft, wenn man von hohen Politikern angefragt wird, ob man als Experte dienen würde. Ich glaube, das ist ein Punkt, da kommt eine gewisse Naivität hinzu, dass man vielleicht zu spät merkt, wofür man eigentlich angefragt wird, dass die Meinungen schon gemacht sind, dass es gar nicht mehr darum geht, Meinungen zu bilden. Ein anderer Punkt, den ich bei einem zweiten Skandal, der fast zeitgleich abgelaufen ist, in England, also als es um einen Drogenexperten ging, zeigen kann, ist, dass viele Experten heute auch tatsächlich technokratische Erwartungen haben. Das heißt, dass wenn sie die Politiker nur gut beraten, dass die dann gleich umsetzen würden, was sie ihnen sagen. Und so einfach ist es gerade in einer Demokratie eben nicht. Und dann sind Experten lange tätig, ohne wirklich zu merken, wie das Spiel funktioniert, und können dann in eine Wand laufen, wie das bei diesem Drogenexperten der Fall war.
Sie sprechen den englischen Drogenexperten David Nutt an. Was hat er falsch gemacht, genau, aus Ihrer Sicht?
Der hat eigentlich eine sehr interessante neue Klassifikation zur Schädlichkeit von Drogen entwickelt, die wissenschaftlich viel umfassender war, als was man früher kannte, und wollte, dass die Regierung diese Klassifikation dann auch so umsetzt, dass sie im Gesetz wiedergespiegelt wird, weil die gesetzliche Klassifikation entbehrte jeglicher wissenschaftlicher Basis. Da waren relativ harmlose Drogen wie Ecstasy waren gleich hoch eingestuft wie Kokain und Heroin. Und das sollte korrigiert werden. Nur war das Problem, dass eine solche Korrektur in der Öffentlichkeit sehr unpopulär war und die Regierung deswegen sie nicht umsetzen wollte. Und als der Experte das gemerkt hat, hat er in der Öffentlichkeit als quasi Kritiker der Regierung interveniert, um diese Politik zu korrigieren, hat sich aber damit natürlich als offizieller Experte unmöglich gemacht, weil die Regierung von ihm erwartete, dass er die Regierungspolitik stützen würde, anstatt sie zu kritisieren. Und er musste deshalb seinen Posten räumen.
Was glauben Sie, wie weit verbreitet ist diese Art von Experten, sich ja Regierungsmeinungen, herrschenden Meinungen unterzuordnen? Wie oft kommt das vor? Ist das etwas, was eher selten ist in der Wissenschaft? Oder würden Sie sagen, es ist weit verbreitet?
Ich glaube, es ist weit verbreitet. Eben deshalb, weil die Politik in einer Demokratie immer in einer Spannung ist. Die Spannung nämlich eben, dass man nur das durchsetzen sollte, wo man Mehrheiten hat in der Bevölkerung, weil man sonst abgewählt wird. Und dass man gleichzeitig sich eben auch, wenn möglich, auf wissenschaftliche Meinungen stützen sollte, die aber sehr unpopulär sein können. Und Experten finden sich oft in der Rolle, dass sie eben Empfehlungen machen, die dann von den Regierungen aus Popularitätsgründen, das müssen nicht nur Populisten sein, das können ganz normale etablierte Parteien sein, aus Popularitätsgründen in den Wind geschlagen werden. Und Experten haben dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Erstens, sie machen gute Miene zum bösen Spiel, das heißt, sie akzeptieren das. Wenn aber eine Entscheidung ihrer politischen Auftraggeber für sie nicht akzeptabel ist, dann sollten sie zurücktreten. Man kann nicht gleichzeitig offizieller Experte und öffentlicher Kritiker sein. Und das war eigentlich der Kardinalfehler von diesem David Nutt in England.
Das sagt der Historiker Kaspar Hirschi, der an der Universität St. Gallen forscht zum Expertentum und ein Buch veröffentlicht hat, Skandalexperten, Expertenskandale zur Geschichte eines Gegenwartsproblems. Herr Hirschi, Ihnen herzlichen Dank für diese Aufklärung und schöne Feiertage.
Ihnen auch, vielen Dank.
Danke, tschüss.